So.
Der zweite Timotheusbrief ist ein sogenannter Pastoralbrief. Es gibt ja meines Wissens drei Pastoralbriefe. Der Philemonbrief kann man nicht unbedingt als Pastoralbrief bezeichnen. Was heißt das? Ein Pastoralbrief ist ein Brief eines Apostels an jemanden, der eine Leitungs- oder Hirtenfunktion innerhalb von einer Gemeinde hatte. Und Timotheus war ja ein ganz enger, vertrauter, treuer Mitarbeiter des Apostels Paulus, der auch in verschiedenen Gemeinden gedient hat, gelehrt hat, auch Gemeinden wahrscheinlich auch gegründet und geleitet hat. Deshalb nennt man diese Briefe, also 1. und 2. Timotheusbrief und Titusbrief, Pastoralbrief. Und der zweite Timotheusbrief ist nicht nur ein Pastoralbrief, sondern er ist der letzte Brief des Apostels Paulus im Neuen Testament. Auch wenn er nicht am Schluss steht, der Paulusbriefe, ist er trotzdem der letzte Brief, weil in diesem Brief auch zum Ausdruck kommt, dass Paulus bald sterben wird, und er macht dann ja auch so Äußerungen wie: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt, das Vertrauen auf Gott habe ich bewahrt, an dem festgehalten, nun liegt mir bei der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und er sagt, dass die Zeit seines Abscheidens auch nicht mehr weit entfernt ist. Also die Theologen und Ausleger sind sich darin einig, dass der zweite Timotheusbrief der letzte Brief des Apostels Paulus ist. Und deshalb kann man diesen Brief auch als eine Art Vermächtnis des Apostels Paulus anschauen. Er gibt seinem geistlichen Kind Timotheus, gibt er noch letzte Anweisungen. Und in diesem Brief gibt es nicht nur letzte Anweisungen, hier werden auch praktische, gibt es auch sehr viele praktische Hinweise für das Leben im Glauben. Es gibt Lehre, wie es auch in allen Paulusbriefen der Fall ist. Und Paulus warnt auch vor schwierigen Zeiten. Er macht auch deutlich, dass ein Mitarbeiter Jesu Christi, einer, der sich Gott zur Verfügung stellt, dass das einer ist, der zu kämpfen hat. Und dass dieses Leben als Diener Jesu Christi nicht ein Leben ist, wo immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern wo viel Kampf und auch Schmerz dabei ist. Paulus ermuntert oder ermahnt sein geistliches Kind Timotheus, mitzuleiden. Ich werde in diesen Tagen auch noch einiges darüber sagen. Es ist ja ein Thema, über das man vielleicht heute nicht mehr so oft spricht, weil die große Masse möchte eigentlich das hören, was angenehm ist, dass es eben, dass ein Leben mit Jesus cool ist, dass das total Spaß macht und wie die Dinge alle heißen, das hört man natürlich gerne. Es ist natürlich so, wenn wir unseren Herrn Jesus gefunden haben, dass wir einen wunderbaren Reichtum haben und dass Jesus uns auch einen wunderbaren Herzensfrieden schenkt, dass wir uns freuen dürfen über seine Zusagen, die er uns gemacht hat, dass wir uns freuen dürfen darüber, dass wir Zugang haben zu Gott, dem himmlischen Vater, und zwar nicht, weil wir so besonders gut sind, weil wir so besonders fromm sind, sondern weil Jesus Christus diesen Zugang geschaffen hat. Das sind alles wunderbare Kostbarkeiten, aber es ist nicht schlecht und auch wichtig, wenn wir immer wieder auch wissen, dieser Weg dem Herrn Jesus nach ist eben nicht ein lockerer, cooler Wellnessweg. Jesus bietet kein Wellnessprogramm an. Er sagt, Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und das Kreuz, andere übersetzen der Pfahl, dieses Holzstück, bedeutet ja unsagbare Leiden. Paulus gibt also hier letzte Anweisungen. Und die, deshalb ist hier dieser Brief auch sehr, sehr wertvoll und kostbar. Und es lohnt sich, wenn wir uns auch ein bisschen mit diesem Brief auseinandersetzen. Ich darf die ersten Verse lesen. 2. Timotheus 1. Paulus, Apostel Christi Jesu. Man könnte auch sagen, Paulus, Gesandter Christi Jesu, durch Gottes Willen nach Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Timotheus, meinem geliebten Kind. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser Ausspruch kann man doppeldeutig sehen. Auf der einen Seite macht hier Paulus deutlich, uns ist in Christus Jesus Gnade geschenkt. Und die Gnade ist etwas ganz fundamental Wichtiges, weil wir nur aus der Gnade wirklich leben können. Wir können nicht aus unseren Leistungen und unseren Anstrengungen und unserem Frommsein leben, sondern nur aus der Gnade heraus. Anders geht es nicht. Das ist uns geschenkt. Und wir dürfen von der Gnade her denken, von der Gnade her handeln, leben. Das ist das Gewaltige. Und es darf uns auch bewusst sein, dass wir Barmherzigkeit bekommen haben von Gott und Friede von unserem Gott und Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das haben wir alles geschenkt bekommen. Aber man kann das auch so lesen, dass Paulus das seinem Kind Timotheus vermehrt wünscht. Ich wünsche dir, dass die Gnade dir noch größer wird, dass du noch mehr Gnade hast, noch mehr Barmherzigkeit und noch mehr Friede, dass du den noch mehr erleben und erfahren darfst. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 3, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen. Er wusste, Timotheus hat viele Tränen geweint. Also wenn Paulus schreibt, eingedenk deiner Tränen, dann war das Leben eines Timotheus alles andere als einfach. Eingedenk deiner Tränen. Um mit Freude erfüllt zu werden, nicht weil er seine Tränen sieht, sondern mit Freude erfüllt zu werden, wenn er ihn dann sieht. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens an dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe, griechisch Charisma, das Charisma Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Du hast keinen Geist der Furchtsamkeit, der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen. Ja, also Paulus war eben kein Senator in Rom oder kein römischer Tribun, sondern ein Gefangener in Rom. Ein Verachteter. Schäme dich nicht unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Leide mit. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was wir gerne hören. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, nicht weil wir so super gut sind oder so viel gute Werke getan haben, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben worden ist. Also, hier steht eben das Wort äonisch und nicht ewig, das sind vor vielen Zeitaltern ist uns diese Gnade bereits gegeben worden. Kann man sich heute eigentlich fast nicht vorstellen, was das heißt. Ja, ich möchte ab Vers 3 das noch ein bisschen mehr beleuchten. Timotheus war wahrscheinlich, ich glaube, ich sage nicht zu viel, der treueste Mitarbeiter des Apostels Paulus. Dieser Brief enthält nicht nur die letzten Anweisungen für seinen engsten Mitarbeiter, sondern dieser Brief beinhaltet auch sehr wichtige Hinweise für jeden Menschen, der sich als Diener oder Sklave Jesu Christi bezeichnen möchte. Wenn ich sage, wir sind Sklaven Jesu Christi, dann hören wir das vielleicht nicht so gerne. Es ist viel schöner, wenn wir hören, wir sind durch die Gnade Gottes Söhne Gottes, wir sind Miterben, wir sind Heilige und Geliebte, das sind wir auch und das, über das dürfen wir uns unglaublich freuen und dankbar sein dafür. Aber Paulus sah sich nicht nur als Sohn Gottes, er sah sich nicht nur als Erbe Gottes und als Heiliger und wie die Dinge alle heißen, sondern er sah sich auch in der Position eines Sklaven. Und ein Sklave ist ja ein Leibeigener, das heißt, der kann gar nicht bestimmen über sein Leben. Und das ist eigentlich die richtige Grundhaltung, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Dass man sagt, ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern mein Leben gehört Jesus Christus. Er verfügt über mich, er verfügt über meine Zeit, er bestimmt über mich. Und wer sich als Sklave Jesu Christi sieht, der sucht treu nach dem, was des Christus ist. Ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist. Timotheus war auch ein Sklave Jesu Christi. Er war ein enger Mitarbeiter des Apostels Paulus. Das Zeugnis des Apostels Paulus über sein Kind Timotheus, das wir im Philipperbrief finden, beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Ich darf dazu lesen, Philipper Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden. Also Paulus schreibt hier auch aus dem Gefängnis in Rom und er schreibt den Philippern, ich möchte eigentlich Timotheus zu euch senden. Damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Also es ist mir wichtig, dass ich weiß, wie es euch geht und ich möchte ermutigt werden dadurch. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Timotheus war aufrichtig besorgt um das Wohl der Gläubigen. Und dann schreibt er in Vers 21, denn alle suchen das Ihre, also sie suchen das eigene, die eigene Ehre, das eigene Vergnügen oder wie die Dinge alle heißen, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Die Eigenschaften des Timotheus waren also Aufrichtigkeit, Fürsorglichkeit, er war Gott ergeben, selbstlos, dienstbereit und, was auch ganz wichtig ist, er suchte die Ehre Jesu. In seinem Leben war es ihm ganz wichtig, dass Jesus geehrt wird, dass er groß gemacht wird. Er wollte so leben, dass die anderen Menschen über Jesus staunen würden. Er wollte nicht so leben, dass alle anderen sagen, Mensch, dieser Timotheus, was ist das für ein guter Prediger oder was der alles kann, was hat der für Gaben und so. Der hat nicht so gedacht, sondern er hat immer bei dem, wie er gelebt hat, er gedacht, wie kann ich reden, wie kann ich handeln, damit Jesus groß gemacht wird. Der Herr. Solche, also die Aufrichtigkeit, das Authentischsein und die Gottergebenheit machten aus Timotheus einen fürsorglichen und tauglichen Diener Jesu Christi. Solche Diener scheinen dünn gesät zu sein. Vor allem deshalb, weil die meisten das eigene suchen. Das war bereits damals so, wie das aus Philipper 2,21 deutlich hervorgeht. Diener Jesu Christi, die sich mit Hingabe ihrem Herrn zur Verfügung stellen wollen, finden gerade im 2. Timotheusbrief ganz wertvolle Hinweise auch für ihr Leben mit dem Herrn. Es geht in diesem Brief eigentlich um nichts Geringeres als um ein Leben aus der Kraft des Geistes. In den Versen 3 bis 5 dürfen wir die ganz große Verbundenheit zwischen Paulus und Timotheus erkennen. Ebenso wie die innige Liebe des Geistes von Paulus zu seinem Kind Timotheus sichtbar wird, die wird hier auch ganz besonders sichtbar. Und es beeindruckt mich immer wieder, was für ein leidenschaftliches Feuer der Liebe in Paulus brannte. Wie zum Beispiel auch in Römer 1, so wird auch hier deutlich, wie Paulus sich mit seinen Brüdern solidarisierte und wie ihr Schicksal auch sein ganz persönliches Schicksal ist. Also wenn es den Brüdern nicht gut ging, dann hat ihn das auch zutiefst bewegt. Er hat das nicht einfach so leichtfertig hingenommen, sondern er hat das genommen, dieses Problem, egal was es war, und hat das zuerst einmal vor Gott hingelegt und gesagt, hier Vater, das bewegt mich, das beschäftigt mich, ich lege dir das hin und Herr, was ist jetzt dran? Wie soll das gelöst werden? Er hat sich gefreut mit den Freunden und er hat geweint mit den Weinenden. Das macht einen wahren Nachfolger und Nachahmer Jesu Christi aus. Und so lesen wir in diesen Versen 3 bis 5, ich darf sie noch einmal lesen, weil sie so schön sind. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinem Gebet Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Doch diese ergreifenden Worte kann man auch aus einer anderen Perspektive sehen. Ich versuche jetzt diese Worte von einer anderen Perspektive her zu beleuchten. Stellen wir uns vor, wir wären im Geiste, würden wir vor unserem Herrn Jesus stehen oder ruhig werden und dann hören, was er im Geiste zu uns sagt. Er sagt, Gnade habe ich durch meinen Vater, dem ich von Anfang her mit reinem Gewissen diene, wie ich ohne Unterbruch an dich denke. Das macht nämlich unser Jesus. Ohne Unterbruch an dich denke, so wie Nacht und Tag für dich flehe und große Sehnsucht danach habe, dich zu sehen, damit ich vollständig mit Freude erfüllt werde, denn ich wurde an deine Tränen erinnert. Unser Jesus denkt ohne Unterbruch an uns und er fleht inständig für uns. Er sehnt sich mit großer Sehnsucht nach uns. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er sich nach uns sehnt. Dass er diesen Tag herbeisehnt, wo er uns zu sich holen kann, wo wir mit ihm vereinigt werden dürfen und wo es eine wunderbare, harmonische Gemeinschaft der Liebe geben darf. Er sieht alle unsere Tränen. Er sieht alle unsere Tränen. Die Tränen, die wir nach außen hin geweint haben, und die Tränen des Herzens. Er sieht jede einzelne Träne. Und wir wissen aus der Bibel, unser Gott und Vater wird jede Träne einmal abtrocknen. Er hat Mitleid mit uns. Ich darf dazu Hebräer 14, 5 lesen. Hebräer 4, 15 meine ich, 4, 15. Lese ab 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte. Er hat Mitleid mit uns, mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Er hat Mitleid. Und seine Freude wird erst dann vollständig, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir dieses Empfinden unseres Herrn Jesus ein bisschen kennen, dass wir eine Ahnung haben, wie er zu uns steht, wie er von uns denkt, wie er Sehnsucht hat nach uns, wie er uns trösten möchte, wie er Mitleid hat, dass wir das erkennen. Und wenn wir diese Empfindungen unseres Herrn Jesus Christus uns gegenüber wahrgenommen haben in unserem Herzen, dann haben wir auch die Grundlage, um mit Hingabe für den Herrn Jesus zu leben. Ohne dieses Wissen ist Hingabe ein furchtbarer Krampf. Wenn ich um diese Empfindungen des Herrn weiß, kann ich auch in richtiger Weise dem Herrn dienen. Ich muss die Liebe Jesu zu mir kennen. Ich muss sie persönlich erfahren und erlebt haben, damit ich ihn und meinen Nächsten auch richtig lieben kann. Die Aufrichtigkeit und die Gottergebenheit des Timotheus beinhalteten auch einen ungeheuchelten Glauben, einen authentischen Glauben. Glaube ist für mich eine gelebte Vertrauensbeziehung. Glaube ist nicht einfach ein Fürwahrhalten, sondern eine gelebte Vertrauensbeziehung zu Gott. Nur mit diesem Glauben kann man ein wahrer Sklave Jesu Christi sein. Wenn diese Vertrauensbeziehung nicht da ist, dann können wir keine echte Sklaven Jesu Christi sein. Ohne diesen Glauben kann ich mich Gott nicht auf Dauer hingeben, dann brenne ich höchstens aus. Was aber beinhaltet dieser ungeheuchelte Glaube? Und was sind die Kennzeichen des unechten Glaubens? Wenn ich jetzt hier aufschreiben müsste, was ist eigentlich ein echter Glaube und was ist ein unechter Glaube? Was würden wir da sagen? Damit wir uns selbst prüfen können, ob unser Glaube echt oder unecht ist, dürfen wir diese Merkmale ein bisschen näher anschauen. Was ist eigentlich ein echter Glaube und was ist ein unechter Glaube? Echt? Unecht? Was fällt euch da in den Sinn?
Unecht, Frömmigkeit.
Unecht, ist eine Frömmigkeit quasi nach außen hin, die nicht von innen herkommt. Also so eine vorgesetzte Frömmigkeit. Das ist übrigens ein ganz großes Problem. Es gibt viele Gläubige, die sagen, ich möchte wirklich ein Diener Jesu Christi sein, aber wissen nicht recht, ja, wie mache ich das, und beobachten dann die anderen Gläubigen und versuchen sie dann ein Stück weit zu imitieren und speichern das Wissen, das sie hören von den anderen Gläubigen, und kopieren sich dann ein Stück weit, und das ist dann, wird dann plötzlich zu einer vorgesetzten Frömmigkeit, die aber nicht von innen herkommt. Weiter, was seht ihr bei echt oder unecht?
Für das Beten, dass ich nicht glaube, dass es geschehen kann.
Also quasi beten, ohne zu glauben, wäre unecht, oder?
Ja. Ein ausgeprägter Leistungsdruck, den man sich auferlegt. Mhm.
Man denkt einfach, dass der Glaube, also wenn man aus einer der Einstellung, ich muss was leisten, um den anderen zu zeigen, dass mein Glaube echt ist. Also so, aus Leistungsdruck heraus. Wer kann mal etwas sagen, was echt, was das Kennzeichen eines Echtglaubens ist?
Völlige Liebe zu allen Menschen.
Liebe zu allen Menschen. Weiter.
Ein Vertrauen, das meinen praktischen Alltag prägt.
Genau. Ein Gottvertrauen, das den Alltag prägt, also nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern eben im Alltag. Gott vertrauen, oder?
Ich glaube, der auch in Schwierigkeiten standhält.
Genau. Also, wenn man an Jesus nur glaubt, wenn er einem ein angenehmes Leben gibt, und sobald das angenehme Leben weg ist, ist dieser Glaube nicht mehr zu gebrauchen, dann wäre das eben. Also, wie könnte man das, ein Glaube, der. Ich schreibe jetzt mal fester Glaube, gell?
Ja.
Fester Glaube. Trotz Schwierigkeiten. Gut, es gibt noch ein paar Sachen mehr. Ich möchte vielleicht einfach, damit es nicht zu spät wird, noch ein paar eigene Gedanken dazu sagen. Der ungeheuchelte Glaube ist also ein persönliches Vertrauen auf Gott. Man glaubt nicht deshalb, weil die anderen Menschen an Gott glauben, sondern weil eine innere Gewissheit entstanden ist, dass es den Gott der Bibel gibt und dass dieser Gott allmächtig ist. Und diese Gewissheit entsteht letztlich nur durch das Einwirken des Geistes Gottes. Wenn der Geist Gottes nicht einwirkt, kann diese Gewissheit nicht entstehen. Jeder falsche Glaube wird spätestens dann, wenn er mit einem gleichen Schicksal wie Hiob konfrontiert wird, wird Schiffbruch erleiden. Also sobald der Glaube Jesu Christi in einem Menschen Raum gewonnen hat, dann wächst dieser Glaube kontinuierlich. Am Anfang steht die innere Gewissheit, dass es diesen Gott der Bibel gibt und dass er durch die Bibel zu uns spricht. Man ist davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und im Laufe der Zeit wächst dieser Glaube stetig. Der ungeheuchelte Glaube lernt an den Zusagen Gottes festzuhalten, auch wenn diese nicht den persönlichen Erfahrungen entsprechen. Warum ist eigentlich Abraham der Vater des Glaubens? Ich bin aus neutestamentlicher Sicht deshalb davon überzeugt, dass er der Vater des Glaubens ist, weil er geglaubt hat, dass Gott seinen toten Sohn von den Toten auferwecken wird. Er hat nämlich nicht damit gerechnet, dass die Opfertat nicht vollzogen wird. Er hat damit gerechnet, dass er seinen Sohn tatsächlich schlachten muss. Und er hat gedacht, aber mein Gott hat mir diesen Sohn versprochen, mein Gott ist treu und mein Gott steht zu seinem Wort und er macht das und weil er das macht, wird er in der Lage sein, meinen toten Sohn aus den Toten aufzuwecken. Und damals hat es noch nie eine Totenauferweckung gegeben. Das heißt, Abraham hat etwas geglaubt, was es bisher noch gar nie gegeben hat. Weil er sagte, die Aussagen meines treuen Gottes sind zuverlässiger als meine persönlichen Erfahrungen. Und das ist das Kennzeichen eines ganz tiefen Glaubens, dass man an etwas glaubt, das nicht den persönlichen Erfahrungen entspricht. Also, der Wachstum ist zuerst, glaube ich, an die Aussagen der Bibel, also das Wort Gottes. Dann glaube ich, dass Gott mich von der Schuld befreite, dass er mich aus der Macht des Todes errettet hat. Das hat er gemacht, auch wenn wir sterben, wir sind nicht mehr in der Macht des Todes und mir das wahre und unverwesliche Leben schenken wird oder geschenkt hat. Dieses geschieht deshalb, weil er mich mit der Gerechtigkeit und Vollkommenheit seines Sohnes beschenkt hat. Dann lerne ich immer mehr, mich ihm in allen Teilen meines Lebens Gott anzuvertrauen. Ich vertraue darauf, dass er mich führt, dass er mich durchträgt, dass mir alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen, auch wenn ein Engel Satans mich mit Fäusten schlägt. Paulus wurde von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen. Und er wollte, dass Gott diesen Engel Satans wegnimmt. Und Gott hat gesagt, lass dir genügen an meiner Gnade. Und Paulus wusste, jetzt da, genau da, kommt die Kraft Gottes zur Vollendung in meiner Schwachheit. Der gereifte Glaube ist auch davon überzeugt, dass Gott das angefangene Werk in uns vollendet, auch wenn meine Erfahrung mir den Eindruck vermittelt, dass ich das Ziel nie erreichen werde. Der tiefe, ausgereifte Glaube lässt sich dadurch erkennen, dass er bis ans Ende ausharrt und bis zum Schluss sagen kann, auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Noch ein paar Worte und dann höre ich auf zum falschen Glauben. Der falsche Glaube, wie er auch in Jakobus 2 beschrieben wird, hat eine Form der Gottseligkeit, wie das in 2. Timotheus 3,5 steht. Eine Form der Gottseligkeit, aber gleichzeitig verleugnet man die Gottseligkeit. Man kann die Gottseligkeit auch mit Gutes Ehren oder Wohlehren übersetzen. Also das heißt, das ist ein geistliches Ehren Gottes, ein Wohlehren, ein gutes Ehren. Man ehrt Gott, man gibt dem Ehre gebührt. Das ist ein gutes Ehren. Und in diesem Gott die Ehre geben, übrigens, Abraham hat Gott die Ehre gegeben, weil er an ihn geglaubt hat, dass er seinen Sohn aus den Toten auferwecken würde. Da hat er Gott die Ehre gegeben und in diesem Gott die Ehre geben, was fälschlicherweise mit Gottseligkeit übersetzt wird, liegt eine ganz unglaubliche Kraft. Eine unglaubliche Kraft. Aber diese Kraft wird verleugnet, die gibt es gar nicht. Sagen diejenigen. die eine Form der Gottseligkeit haben. Der Mensch, der die Form der Gottseligkeit praktiziert oder des Wohlehrens, sieht in dieser Form einen aktuellen Nutzen darin, dies zu tun. Er wird vielleicht von Menschen geachtet, er hat dadurch vielleicht einen Job oder er hat festgestellt, dass er dadurch in gewissen Situationen mehr Ehre und Macht bekommt, hat größeren Einfluss auf Menschen. Aber dass das gute Ehren Gottes aus ganzem Herzen auch eine göttliche Kraft beinhaltet, glaubt er nicht wirklich. Sobald die scheinbare Gottseligkeit nichts mehr bringt, wird sie über Bord geworfen. Wenn ein Mensch, der die Form des Wohlehrens praktiziert, mit einem ähnlichen Schicksal wie Hiob konfrontiert würde, dann dürfte er seine Gottseligkeit sehr schnell verlieren, weil er ja gar nicht an die Kraft dieser Gottseligkeit glaubt. Ein letztes Merkmal eines unechten Glaubens. Ich glaube zwar, dass es einen Gott gibt, aber ich kann nicht glauben, dass Gott es auch dann gut mit mir meint, wenn er mich schwere und schmerzvolle Wege führt. Eigentlich hat es Gott ja mit Paulus nicht gut gemeint, als Paulus von einem Engel Satans geschlagen wurde. Müsste man noch sagen. Noch einmal, ich glaube zwar, dass es einen Gott gibt, aber ich kann nicht glauben, dass Gott es auch dann gut mit mir meint, wenn er mich schweren, schmerzvolle Wege führt. Solange mir Gott Fröhlichkeit, Genuss schenkt, solange ich diesen Gott gut gebrauchen kann, in Anführungszeichen, ist er ganz okay. Wenn er mir aber Dinge zumutet, wie das einem Hiob oder einem Jeremia oder einem Paulus widerfahren ist, dann bringt dieser Glaube nichts und dann kann ich ihn auch verwerfen. Und solche Menschen kommen dann irgendwann innerlich zum Schluss: einen solchen Gott brauche ich nicht und will ich nicht. Unser Gott hat ein ganz wunderbares Ziel mit uns, aber die Apostel haben ganz klar festgehalten, es geht durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes hinein. Und das ist nicht schlecht, wenn uns das bewusst wird. Wir haben in unserem Herrn Jesus haben wir eine ganz große Freude haben. Wir dürfen einen wunderbaren Frieden haben. Wir dürfen uns darüber freuen, dass Gott uns mit seiner Liebe beschenkt, mit seiner Gnade beschenkt, dass er uns seine Gerechtigkeit gibt, dass er uns rechtfertigt. Alle diese Dinge, dass er eine wunderbare Zukunft für uns bereit hat. Da dürfen wir uns von Herzen freuen. Aber Gott hat uns nicht ein Leben auf Samtkissen versprochen. Wir sind nicht auf Rosen gebettet. Es geht eben durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes ein. Und das muss eben auch gesagt werden. Wir wollen noch beten. Conny, machst du den Schluss?